Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Vertiefungsvortrag mit dem Titel Der Erdkreis gerichtet, der 22. Oktober 1844 in der Bibel. Und sofern ihr den Hauptvortrag noch nicht gesehen habt, lade ich euch ein, euch diesen zuvor anzuschauen, weil wir direkt weitergehen wollen, wo wir zuvor aufgehört haben. Bedenken wir an Daniel 2. Daniel 2 hat den Rahmen gesetzt für die Prophetien des Danielbuches. Und die anderen Prophetien, die anderen Kapitel haben sich dann in diesen Rahmen eingefügt. Wir haben beispielsweise Daniel 7. Daniel 7 hat sich eingefügt und neue Einzelheiten geliefert. Das gleiche auch mit Daniel 8. Auch Daniel 8 hat sich in diesen bereits gegebenen Rahmen von Daniel 2 eingefügt und dann auch wiederum neue Details, neue Einzelheiten geliefert. Und hier auf dieser Karte sehen wir, dass in Daniel 7 die neue Einzelheit das Gericht war. In Daniel 8 die neue Einzelheit war die Reinigung des Heiligtums. Und wir sehen, dass diese beiden Ereignisse, also Heiligtumsreinigung und Gericht, parallel zueinander stehen. Das heißt, sie müssen die gleiche Bedeutung haben, weil bisher war alles andere, was parallel zueinander stand, in Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, auch von der gleichen Bedeutung geprägt. Und wir fragen uns jetzt, was denn, wenn das aber gleich, wenn das identisch sein soll, na, was hat denn die Reinigung des Heiligtums mit dem Gericht zu tun? Warum setzt Gott das parallel zueinander? Gehen wir dazu zurück zur Stiftshütte in der Wüste. Und da war es so, dass einmal im Jahr diese Stiftshütte gereinigt wurde. Und darauf bezieht sich ja diese Prophetie. Und die Frage stellt sich, ja, aber wozu war eine Reinigung nötig? Schauen wir uns das mal genauer an. Die Reinigung wurde nötig aufgrund der Verunreinigungen des täglichen Dienstes. Das heißt, während des täglichen Dienstes am Heiligtum wurden die Sünden der Israeliten symbolisch auf das Heiligtum übertragen. Und dadurch wurde das Heiligtum durch die Sünden verunreinigt. Abhilfe dagegen sollte dann der jährliche Dienst liefern. Dieser jährliche Dienst fand einmal im Jahr statt, und zwar am Tag des großen Versöhnungstages. Und an diesem Tag wurde das Heiligtum jetzt von seinen Sünden, die sich übers Jahr hin aufakkumuliert hatte, von diesen Sünden gereinigt. Und jetzt kommt der Punkt. Dieser Tag, an dem die Reinigung des Heiligtums stattfand, war zugleich in Israel ein Tag des Gerichts. Aber lesen wir selber. Dazu heißt es im 3. Mose 23, über diesen Tag, am 10. Tage in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr keine Arbeit tun, denn es ist der Versöhnungstag, dass ihr entsühnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott. Denn wer nicht fastet, in der Elberfelder heißt es, sich nicht demütigt an diesem Tag, der wird aus seinem Volk ausgerottet werden. Und wer an diesem Tage irgendeine Arbeit tut, den will ich, heißt es, vertilgen, in der Elberfelder umkommen lassen aus seinem Volk. Das heißt, an diesem großen Versöhnungstag fand die Tilgung der Sünden statt und damit die endgültige Versöhnung. Das heißt, die Erinnerungen, selbst die Erinnerungen an die Sünden wurden ausgelöscht. Aber zum gleichen Teil, neben dieser Reinigung, wie eben beschrieben, fand auch eine Tilgung des Lebens statt. Das heißt, dieser Tag war auch Gerichtstag in Israel. Das heißt, der Sünder wurde ausgelöscht, sofern er seine Sünden nicht bereuen würde, beziehungsweise an seinen Sünden ohne Reue festhalten würde. Die Prophetie ist häufig verschlüsselt. Das heißt, Gott gebraucht das Werkzeug der symbolischen Sprache. Und diese symbolische Sprache muss dekodiert, entschlüsselt werden. Wir hatten beispielsweise den Löwen dargestellt in Daniel 7. Und dieser Löwe stand symbolisch für Babylon buchstäblich. Dann beispielsweise der Widder war an einer anderen Stelle geschrieben, in Daniel 8. Und dieser Widder stand, das war jetzt diese symbolische Sprache, buchstäblich in der eigentlichen Bedeutung für Medo-Persien. Und das Gleiche auch mit der Reinigung des Heiligtums. Die Reinigung des Heiligtums ist die symbolische Sprache für das buchstäbliche Ereignis des Gerichts. Und deswegen sind diese beiden Ereignisse parallel zueinander gestellt. Das heißt, Daniel 7 mit der Bezeichnung des Gerichts wäre die buchstäbliche Sprache für Daniel 8 mit der symbolischen Bezeichnung für die Reinigung des Heiligtums. Wir kennen das auch von anderer Stelle. Nehmen wir beispielsweise den Felsen aus Daniel 2, der das ganze Standbild zerstört hat. Wir erwarten ja nicht irgendeinen Kometen oder Asteroiden, sondern dieser Felsen symbolisch steht für das Ende der Welt, für Gottes Reich, für Christi Wiederkunft, buchstäblich. So heißt es im 1. Korinther 10, Vers 4, der Fels aber, der ihnen folgte, war wer? War Christus. Das heißt, anhand der Schrift selber würde sich auch die Prophetie dekodieren und entschlüsseln lassen. Das heißt, die Abfolge, auf die wir hingewiesen werden durch die Prophetie, ist, dass zuerst das Gericht stattfindet und nach dem Gericht folgt Gottes Reich, folgt der Felsen, das Ende der Welt. Und ein Gericht wäre letztlich nötig, denn damit klar ist, bei der Wiederkunft, wen Christus zu sich nehmen kann, müsste doch zuvor eine Tauglichkeitsprüfung der Erlösten, der Erlösungswilligen, das heißt der Christen, stattfinden, um wirklich zu sehen, wessen Leben, wessen Reue war denn aufrichtig und wer könnte damit ein Teil der neuen Erde sein und diese neue Erde bevölkern. Wir sehen hier, dass alle weltlichen Reiche geendet sind, mit Ausnahme von Gottes Reich. Denn Gottes Reich würde nie enden. Für uns kaum vorstellbar, dass etwas kein Ende hat. Aber Gottes Reich wird kein Ende haben und wird bis in alle Ewigkeit gehen. Die weltlichen Reiche, sie wurden alle mit der Symbolik des Metalls dargestellt. Und all diese weltlichen Reiche hatten ihren Endpunkt bzw. werden ihren Endpunkt finden. Gottes Reich stellt eine Ausnahme dar. Gottes Reich ist das einzige Reich, was nicht durch Metall, sondern durch Stein, durch einen Felsen dargestellt wird. Und dieses Reich hat keinen Endpunkt. Wir sehen auf dieser Folie nun die Dekodierung, die Entschlüsselung des Danielbuches im Bereich der Prophetie. Und wir müssen sagen, dass die Dekodierung letztlich leicht ist. Denn Gott wünscht sich, dass wir diese Dinge verstehen. Er möchte uns nicht im Unklaren lassen, sondern er möchte uns prophetische Orientierung geben, wie ein Kompass, damit wir uns zurechtfinden können, wo wir uns gerade im Zeitstrahl der Weltgeschichte vor Christi Wiederkunft wirklich befinden. Und so heißt es auch im 2. Petrus 1, Vers 20, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Das heißt, Gott würde, wenn er die Prophetie gibt, die verschlüsselt ist, durch sein Wort auch den Schlüssel zum Entschlüsseln, zur Erklärung dieser symbolischen Sprache geben. Und der Punkt ist der, dass vier Reiche in dieser Prophetie, in dieser prophetischen Abfolge bis zum Ende der Welt direkt mit Namen benannt werden. Das heißt, Gott gibt selber die Erklärung dafür. In Daniel 2 beispielsweise, da sagt Daniel zu Nebukadnezar, du bist das goldene Haupt, in Vers 38. Von daher ist ganz klar, dass der Beginn der Prophetie, das heißt dieser Rahmen mit Babylon beginnt. Da brauchen wir keine große Interpretation. Dann in Daniel 8 wird Medo-Persien, aber auch Griechenland direkt mit Namen benannt, in den Versen 20 und 21. In Daniel 7 wird Gottes Reich direkt mit Namen benannt, in Vers 27. Und in Daniel 7 wird nicht nur das Gericht so benannt, sondern wird sogar beschrieben. Und es heißt, dass als das Gericht stattfand, die Bücher geöffnet wurden und das Gericht begann zu tagen. Von daher haben wir hier wirklich wichtige Eckpunkte, die uns helfen, die Prophetie nicht im falschen Kontext zu verstehen oder falsch anzuwenden. Das Einzige, was nicht genannt wird, das einzige Reich, ist Rom. Dafür wird Rom, das päpstliche Rom aber in Daniel 7 genauestens charakterisiert. Und es heißt von diesem päpstlichen Rom, dass es Gott lästern wird, dass es seine Gebote ändern wird, dass es die Gläubigen verfolgen wird und dass es eine Machtposition innehaben würde für 1260 Jahre. Und damit haben wir eine genaue Beschreibung auch dieses Reiches, auch wenn Rom nicht direkt benannt wird. Schauen wir auf dieses Leid und wir sehen, dass uns letztlich noch etwas fehlt. Wir haben soweit schon dekodiert, aber etwas fehlt noch. Der Zeitrahmen für jedes Reich ist abgesteckt und wir haben auch diese Zeiten eingetragen, mit Ausnahme des Gerichtes im Himmel. Das heißt, uns ist bisher noch nicht offenbart, wann dieses Gericht im Himmel stattfinden wird. Und wir wissen, dass wir in diesem Gericht, wir Christen, untersucht werden. Wäre es da nicht von Belang, wäre es da nicht von Bedeutung, auch zu wissen, wann eigentlich dieses Gericht tagt? Anhand dessen, wie wir es bisher verstanden haben, anhand von Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, bekommen wir lediglich diesen groben Zeitrahmen vermittelt. Denn das Gericht wurde beschrieben nach dem päpstlichen Rom und beschrieben vor dem Ende der Welt, das heißt vor Gottes Reich. Das heißt, in diesem Zeitfenster zwischen 1798, da endet das päpstliche Rom, bis zur Wiederkunft müsste das Gericht sich einfinden und stattfinden. Aber möchte Gott nicht, dass wir es genauer wissen? In Daniel 8 wird dann der Zeitpunkt für das Gericht wirklich genannt. Und zwar Daniel 8, Vers 14. Da heißt es, dass nach 2300 Abenden und Morgen das Heiligtum gereinigt wird. Wir wissen mittlerweile, wofür dieser symbolische Ausspruch steht. Reinigung, nämlich fürs Gericht. Das heißt, nach 2300 Tagen würde das Gericht stattfinden. Das Problem aber in Daniel 8 ist, dass uns kein Startzeitpunkt genannt wird. Das heißt, ab wann zählt denn diese Zeitspanne von 2300 Tagen, an dessen Ende das Gericht stattfinden würde? Und wir fragen uns, war es das vielleicht jetzt? Wird uns vielleicht Gott diesen Zeitpunkt nie offenbaren? Oder kriegen wir vielleicht Hinweise in Daniel 8 über Gottes Absicht, uns sehr wohl den Zeitpunkt für das Gericht zu offenbaren? Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier einige Verse aufgeführt. Wir wollen dieses Slide jetzt nicht lesen, aber ich möchte auf diese roten Zahlen eingehen. Mit Daniel 8, Vers 14 endet die Vision aus dem 8. Kapitel von Daniel. Und mit Daniel 8, Vers 14 endet auch die Beschreibung der Reinigung des Heiligtums. Das heißt, damit endet die Vision und informiert Daniel, es findet eine Reinigung des Heiligtums statt. Das ist der Punkt Nummer 1 auf dieser Chart. Und Daniel sagt daraufhin, dass er die Vision nicht verstanden hat. Das ist die rote 2 auf der Folie. Und er sagt, er hätte die Vision aber gerne verstanden. Das ist auch die rote 2. Und dann wird ihm Gabriel gesendet, und zwar um ihn zu lehren. Und Daniel hört dann sogar die Stimme, die sagt, lege ihm das Gesicht aus. Das ist die rote 3. Und wir fragen uns, warum spricht diese Stimme das? So dass es Daniel sogar hören konnte, weil Daniel die Vision verstehen sollte. Siehe die rote 4. Er sollte sie verstehen. Und daraufhin folgt ab Vers 17 dann in Daniel 8, nachdem die Vision geendet ist. Und er sagt, ja, ich verstehe es nicht, aber er sollte es verstehen, folgt dann wirklich die Erklärung der Vision. Und zwar ab Vers 17. Und dann wird erklärt, zuerst in Vers 20, der Widder, wofür der Widder steht. In Vers 21 wird dann erklärt, der Ziegenbock und wofür der Ziegenbock steht. In den Versen 23 bis 25 wird dann das kleine Horn erklärt und wofür dieses kleine Horn steht. Und dann, jetzt kommt der Punkt, in Vers 26 beginnt die Erklärung für die Bedeutung der Reinigung des Heiligtums. Und das Einzige, was Daniel von Gabriel noch vermittelt und gesagt werden konnte, ist, dass diese Vision von der Reinigung sich auf fernliegende Tage bezieht. Und ihm wird auch gesagt, dass diese Vision wahr ist, in Vers 26. Ein Tick später, in Vers 27, heißt es dann aber, dass Daniel krank war. Das heißt, die Erklärung endete damit. Es heißt, was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr. So viel kann Gabriel noch sagen. Und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Und jetzt der Bruch. Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Das heißt, Daniel war, nachdem ihm die Länge der Prophetie, das heißt, nachdem ihm offenbart wurde, dass nach 2300 Tagen dies stattfinden würde, und nachdem ihm offenbart wurde, dass es noch lange hin ist bis dahin, war er krank. Und vermutlich ist es die Länge, die ihm zugesetzt hat, und weniger, dass er auf einmal Fieber bekommen hätte. Das heißt, die Reinigung, zu der Erklärung dafür kam es nicht mehr. Und Daniel sagt auch selber, dass er es nicht verstanden hat, denn er sagt, niemand verstand es. Das heißt, die Erklärung für die Reinigung des Heiligtums war noch nicht erfolgt. Aber damit endet Daniel 8. Und dann beginnt Daniel 9. In Daniel 9 bekennt Daniel die Sünden seines Volkes. Er bekennt seine Sünden und er bekennt die Sünden seines Volkes. Und wir sehen vielleicht da einen Grund, warum Gott diesen Daniel wert erachtet hat, ihm diese Vision, diese Offenbarung über die Zukunft anzuvertrauen, weil er die richtige Herzenseinstellung hatte. Mögen wir doch auch gut tun, dass wir auch heute unsere Sünden, aber auch die Sünden unserer Geschwister bekennen und vor Gott wirklich trauern und weinen über diese Dinge und Leid tragen, anstatt über die Sünden anderer zu reden, über die Sünden anderer herzufallen oder vielleicht den Zustand von Gottes Endzeitgemeinde durch den Kakao zu ziehen. Ja, Gottes Endzeitgemeinde hat seine Probleme, so wie Gottes Volk seither, seit Beginn an der Auserwählung von Abrahams Zeiten über die Zeiten Christi bis zum Ende der Zeit vor der Wiederkunft immer seine Probleme hat. Es war immer ein armer Haufe Israel. Aber Gott wäre trotzdem selbst durch diesen Haufe imstande, sein Werk zu vollenden, damit am Ende alle sehen, es war nicht dieser Haufe. Weil was hatte dieser Haufe schon vorzuweisen an großen Taten? Sondern es war Gott, der imstande war, selbst durch Gottes Endzeit, durch seine Endzeitgemeinde, das Werk zu vollenden. Allein ihm gebührt die Ehre. Und nachdem Daniel die Sünden bekannt hat, landen wir in Daniel 9, Vers 20. Und da heißt es, während ich noch redete und betete und meine Sünden und die Sünden meines Volkes, das ist der richtige Geist, bekannte, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs, Luther sagt zuvor, im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war. Um die Zeit des Abendopfers. Das heißt, genau jetzt kommt Gabriel. Das heißt, dieser Daniel schien in der richtigen Gemütsverfassung zu sein, nachdem er es bekannt hat, wo Gott ihn für wert erachtete, jetzt ihm Gabriel zu schicken. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen. Um was zu tun? Was würde Gabriel tun? Was war sein Auftrag? Um dich Verständnis zu lehren. Das heißt, in Daniel 8, da war Gabriel der Auftrag gegeben worden, in Vers 16, lege diesem das Gesicht aus. Aber dazu kam es ja nicht mehr vollständig, weil Daniel krank wurde. Und in Daniel 9 spricht Gabriel jetzt selber, Daniel, ich bin ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Das hat mir gerade gelesen. Und selbst Daniel stellt den Bezug zu Daniel 8 her, indem er sagt, ach, das ist ja Gabriel, den ich zuvor das war ja im 8. Kapitel, gesehen habe, als ich völlig erschöpft war. Selbst Daniel erinnert uns nochmal dran, ja schau mal, da war ja was in Daniel 8, was noch aussteht und was jetzt mit Daniel 9 beantwortet und geklärt werden müsste. Und nun folgt die Erklärung. Sind wir doch mal gespannt, was Gabriel Daniel mitzuteilen und wie er diese letzte Sache mit der Bedeutung der Reinigung des Heiligtums und vor allem, wann findet dieses Gericht statt, wie er diese Sache ihm erklären würde. Und da heißt es, jetzt kommt die Erklärung, über dein Volk, sagt Gabriel, und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Im Grundtext heißt es dort Shatak, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Und jetzt fragen wir uns, ist das jetzt der Ernst von Gabriel? Er sollte ihm doch einfach nur erklären, was es mit den 2300 Tagen auf sich hat, damit wir wissen, wann das Gericht stattfindet. Aber jetzt kommt Gabriel und erzählt irgendwas von 70 Wochen. Und wir fragen uns, was hat das denn zu tun mit Daniel 8? Also er schafft ja mehr Probleme und mehr Fragezeichen, als dass er Antworten oder Lösungen gibt. Versuchen wir trotzdem unser Bestes. Gott schien es für weise zu finden, die Frage, die noch ausstand, in Daniel 8 so zu beantworten. Womöglich würden wir in Daniel 9 die Erklärung dafür finden, aber zudem neue Einzelheiten, so war es ja bisher auch immer, wenn die Prophetien von Daniel 2 in Daniel 7, Daniel 8 aufgegriffen wurden. Wiederholung und Erweiterung. Die Schlachter übersetzt hier mit 70 Wochen sind bestimmt. Im Urtext hat mir gesagt, steht das Wort Shatak. Shatak steht nirgendwo anders in der Bibel, wird übersetzt nach dem Urtext mit dem Wort abgeschnitten. Also 70 Wochen, sagt Gabriel, sind abgeschnitten. Obwohl Shatak nirgendwo in der Bibel erscheint, kommt es zahlreich in der Mischna vor, einem jüdischen Bibelkommentar, der in den ersten Jahrhunderten nach Christus zusammengestellt wurde. Auch wenn das Hebräisch der Mischna nicht mit dem biblischen Hebräisch identisch ist, ist es doch ähnlich. Von den 12 Stellen, an denen das Verb Shatak benutzt wird, bedeutet es 10-mal das Abschneiden von Tierteilen gemäß den Ernährungsvorschriften. Unter den 19 Stellen, an denen es als Substantiv benutzt wird, ist nur eine mit der Bedeutung Verordnung. An den anderen 18 Stellen bedeutet es das, was abgeschnitten ist. Strong's Concordance gibt als wichtigste Wurzel Abschneiden an. Whitings Übersetzung schreibt Abschneiden. Gesenius, das hebräische Standardlexikon, definiert es als Abschneiden. Das chaldäisch-rabbinische Wörterbuch von Stoikus schlägt Schneiden, Ausschneiden, in Stücke schneiden, schneiden oder stechen, abschneiden vor. Die früheste Version der Vulgata und Septuaginta deuten das Verb als abschneiden. Weitere Auslegungen geben es ebenfalls als abschneiden an. Man kann deutlich erkennen, abschneiden ist die genaue Übersetzung. Und jetzt haben wir diesen Vers. 70 Wochen sind also abgeschnitten. Und wir fragen uns, ja, aber wovon sind denn diese 70 Wochen abgeschnitten? Weil das wird in Daniel 9 nicht explizit gesagt, sondern es heißt direkt, die 70 Wochen sind abgeschnitten, ohne das genauer zu erklären. Aber von der Logik her, und Gott hat uns ja auch einen Verstand gegeben, macht es doch nur Sinn, dass wenn Gott Zeit nennt, die von etwas abgeschnitten ist, dass diese nur von einer anderen Zeit, einem anderen Zeitabschnitt abgeschnitten werden kann. Ein Stück Brot kann ich ja auch nur von einem Leibbrot abschneiden, beispielsweise. Und auch ist es so, dass ich ein Teil nur abschneiden kann von etwas Größerem. Ich kann ja auch nicht ein Leibbrot von einer Scheibe Brot abschneiden, sondern ich kann nur die Scheibe von dem Leibbrot abschneiden. Das heißt, wenn wir 70 Wochen haben und das etwas wäre, was von etwas anderem, einer anderen Zeitprophetie abgeschnitten worden wäre, müsste es sich bei der anderen Zeitprophetie um eine größere Zeitprophetie handeln. Nur von dieser könnte ich 70 Wochen als kleineren Abschnitt abschneiden. Könnte es sein, nachdem in Daniel 9 doch der Bezug schon mehrfach durch Daniel und durch Gabriel auf Daniel 8 hergestellt wurde, dass die 70 Wochen abgeschnitten sind von einer Zeitprophetie aus Daniel 8? Und das Interessante ist doch, in Daniel 8 ging es um Zeitprophetie und in Daniel 9 geht es jetzt auch um Zeitprophetie. Daniel 2 bestand aus einem Traum und einer vollständigen Erklärung. Wir haben keine Zweifel, keine offenen Fragen. Dann kam Daniel 7. Daniel 7 bestand aus einem Traum und ebenfalls aus einer vollständigen Erklärung. Es blieb nichts offen, es blieb nichts zu klären. Dann kam Daniel 8. Daniel 8 bestand aus einer Vision und einer, und hier ist der Punkt, einer teilweisen Erklärung. Etwas stand aus, etwas war noch nicht geklärt, etwas war noch unklar. Und jetzt kommt Daniel 9. Daniel 9 greift überhaupt keine Vision auf. In Daniel 9 geht es um keine Vision, um keinen Traum. Aber Daniel 9 bietet nur eine Erklärung. Passt das nicht zusammen? Daniel 8 lässt eine Erklärung vermissen. Daniel 9 bietet nur eine Erklärung. Die 70 Wochen, könnte es nicht sein, dass sie abgeschnitten sind von den 2300 Tagen? 70 Wochen wäre der kleinere Abschnitt, die 2300 Tage wären der größere Abschnitt. Aber wofür waren diese 70 Wochen nochmal abgeschnitten? Schlagen wir das mal nach. Es heißt nämlich, diese 70 Wochen sind für Gottes Volk abgeschnitten. Wofür stehen diese 70 Wochen? Die 70 Wochen stehen für, umgerechnet, für 490 Tage. 490 Tage in der Prophetie nach dem Jahr-Tag-Prinzip gelten für 490 kalendarische Jahre. Und wir fragen uns, was fehlt jetzt noch? Wir haben schon so weit dekodiert. Es fehlt der Startpunkt für die 70 Wochen. Wir wüssten ja gar nicht, ab wann müssten wir denn diese 70 Wochen, die 490 Jahre zählen. Ab wann beginnen sie denn? Und so heißt es in Daniel 9, 25, so wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräber werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Das heißt, Daniel 9, Vers 25 liefert uns den Startpunkt, ab denen wir die 70 Wochen zu zählen hätten. Und der Startpunkt wäre der Befehl zum Aufbau Jerusalems und zum Aufbau des Tempels. Bedenken wir, der Hintergrund war der, Jerusalem war durch die Babylonier zerstört worden. Und nachdem die Gefangenschaft in Babylon beendet war und Gottes Volk Israel wieder zurück, Judäa wieder zurückkehren sollte nach Jerusalem, wurde ein Befehl zum Aufbau Jerusalems, es war ja zerstört, und des Tempels gegeben. Und dieser Befehl wäre der Startzeitpunkt für das Kommando, dass die Stoppuhr läuft für die 70 Wochen. Das heißt, vom Befehl würden 69 Wochen vergehen, wir haben es gerade gelesen, bis zum Gesalbten, bis zum Fürsten. Der Gesalbte, der Fürst, ist Jesus. Das können wir begründen aus Johannes 1, Vers 41. Da wird Jesus richtig als Gesalbter bezeichnet, weil Gott hat unsere Interpretation der Prophetie nicht nötig. Gott wäre imstande, durch sein Wort selber die Interpretation, selber die Auslegung zu geben. Das Wort Gesalbter Im Hebräischen wird übersetzt mit Messias, im Griechischen mit Christos, also Christus. Das heißt, Christus ist der Gesalbte. Das heißt, die 70 Wochen sind unterteilt. Und zwar zuerst in 69 Wochen und dann nach diesen 69 Wochen, von denen zuerst in der Prophetie die Rede ist, würde dann die 70., die letzte Woche folgen. Wir hätten 69 Wochen, die uns bis zum Messias bringen würden, bis zum Gesalbten. Und 70 Wochen beziehungsweise 490 Tage wären 490 Jahre und 69 Wochen wären 483 Tage beziehungsweise 483 Jahre. Der Start und der Endpunkt für die 69 Wochen sind uns bekannt, also tragen wir diese Ereignisse ein. Jetzt fragen wir uns, wir bräuchten doch jetzt noch, wenn wir wissen, dass der Startpunkt der Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels war, bräuchten wir aber das genaue Datum für diesen Wiederaufbau, das genaue Datum für den Befehl zum Wiederaufbau. Und dazu müssen wir ins Buch Esra gehen, weil Esra beschreibt die Rückkehr der Juden aus der Gefangenschaft in Babylon, aus dem Exil. Und sie würden aus Babylon zurückkehren, um Jerusalem wieder aufzubauen. Und dazu wurde ein Befehl gegeben, und zwar vom König Artaxerxes. Wir finden in Esra 7, Vers 7, diesen Befehl. Und da heißt es, dass König Artaxerxes den Befehl im 7. Jahr gegeben hat. Das 7. Regierungsjahr von Artaxerxes war das Jahr 457 vor Christus. Das war in der Regierungszeit der Meder und Perser. Das heißt, nach der Gefangenschaft in Babylon haben die Meder und Perser übernommen, haben jetzt den Befehl gegeben, Jerusalem wieder aufzubauen und haben auch die Juden freigesetzt, zurück in ihr Heimatland kehren zu können. 457 vor Christus. Wir würden 483 Jahre jetzt in die Zukunft gehen. Und wir würden dann herauskommen im Jahre 27 nach Christus. Und laut Taschenrechner kommen wir auf das Jahr 26 nach Christus. Aber das Problem ist, dass unser Taschenrechner die Zahl 0 berücksichtigt, weil er auf Kardinalzahlen geeicht ist. Also 0, 1, 2 sind alles Kardinalzahlen. Das Problem ist aber, dass es in der Geschichte kein Jahr 0 gibt, sondern wir von 1 vor Christus direkt auf 1 nach Christus springen. Warum? Weil im Altertum es vertreten war und üblich war, mit Ordinalzahlen zu arbeiten. Ordinalzahlen sind 1., 2., 3. Das heißt, beispielsweise hieß es ja, der König war im 7. Jahr seiner Regierung. Oder an anderer Stelle kann es heißen, dass der König in seinem 1. Regierungsjahr war. Das heißt, anstatt zu sagen, er war im 0. Regierungsjahr, weil er gerade mal 3 Monate regiert hat, würde man im Altertum sagen, er war im 1. Regierungsjahr. Unser Kind, was vielleicht gerade mal ein halbes Jahr alt ist, ist nicht 0 Jahre alt im 0. Jahr, sondern im 1. Jahr. Wir leben, obwohl wir im Jahre 2021 leben, im 21. Jahrhundert. Das heißt, die Ordinalzahlen sind auch immer um einen Zähler größer als die Kardinalzahlen. Deswegen springen wir von 1 vor, weil wir kein Jahr 0 haben, sondern dieses Jahr 0 als erstes Jahr bezeichnen, direkt auf 1 nach Christus. Das ist der Schlüssel. Diesen Fehler hatte ja auch William Miller gemacht, denn er hatte auch in den Taschenrechner, könnte man so sagen, eingegeben und ist auf 1843 gekommen für das Ende der 2300 Jahre. Aber auch da musste das Jahr 0, was es nicht gab, übersprungen werden. Deswegen hatten sie korrigiert 1844. Das heißt, deswegen haben wir hier das Jahr 27 nach Christus, das uns brachte in das Jahr des Gesalbten. Und zu diesem Datum wurde der Gesalbte wurde Christus getauft. Während der Taufe kam der Geist Gottes auf Christus herab. Ihr könnt es gerne nachlesen in Lukas 3, 21 und 22. Und diese Taufe, wo der Geist Gottes herabkam, ist nach Apostelgeschichte 10, Vers 38 die Salbung Christi. Das heißt, der Gesalbte wurde mit der Taufe gesalbt. Und damit würden dann die 69 Wochen enden mit der Taufe Jesu. Und jetzt würden wir zur letzten Woche, zur 70. Woche kommen. Und ich habe mal hineingefügt, 7 Wochen und 62 Wochen, das heißt den 69 Wochen, wird, und jetzt bekommen wir hier eine Zusammenfassung, was in der letzten Woche passiert, wird erstens der Gesalbte ausgerottet, wir wissen mittlerweile, wer der Gesalbte ist, und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt zweitens mit dem Heiligtum drittens wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Das heißt, nach 69 Wochen wäre nach dem Jahr 27 nach Christus. Was würde danach geschehen? Und zwar in der letzten Woche. Eine Woche sind ja 7 Tage, das heißt 7 buchstäbliche Jahre. Wir haben es gelesen. Der Gesalbte würde ausgerottet. Im Hebräischen wird übersetzt, wird vernichtet. Und genau das hat es getroffen, was Christus am Kreuz angetan wurde. Jerusalem wurde zerstört und auch der Tempel würde zerstört werden. 600 Jahre, über 600 Jahre vor Erfüllung, vor Eintreten, wurde durch das prophetische Buch Daniel diese Ereignisse bereits vorausgesagt, und wir sehen, dass damit Gott sich ohne weiteres in der Vergangenheit genauso frei bewegen kann, wie er sich in der Zukunft frei bewegen und alle Ereignisse auf den Tag, auf die Stunde genau voraussagen kann. Vom Himmel können wir sagen, hat Christus Gabriel gesandt, um Daniel diese Prophetie zu geben. Nur deswegen wissen wir von Daniel 8 und von Daniel 9 und von diesen Ereignissen, dass der Gesalbte ausgerottet und Jerusalem zerstört werden würde. Auf Erden war es jetzt wieder Christus, der sich dieses Wort, das Alte Testament, die Schrift zu Gemüte genommen hat und im Buch Daniel studiert hat und das, was er 600 Jahre zuvor durch Gabriel Daniel offenbart hat, war nun seine Grundlage in diesem Wort, an dem er selber erkennen konnte, was mit seinem Leben passieren würde und dass von ihm die Rede war, dass er derjenige wäre, dessen Leben ausgelöscht werden sollte. 600 Jahre später auf Erden hat er selber diese Prophetien studiert und deswegen ist Daniel auch der einzige Prophet, der von Christus mit Namen direkt benannt wird in Matthäus 24. Das heißt, Christus kannte die Prophetie. Er hat sie kennengelernt anhand des Studiums der Schrift und damit ist er auch in dieser Sache uns gleich geworden, weil er wie wir auf das Studium des Wortes Gottes angewiesen war. Und deswegen konnte Christus, weil er die Prophetien kannte, über seinen eigenen Tod voraussagen, Matthäus 20, der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und was werden sie mit ihm machen? Was wird Gottes Volk mit seinem Gott tun? Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geißeln und wie bitte? Sogar kreuzigen. Aber er wusste, wie es ausgehen wird und am dritten Tag wird er auferstehen. Über Jerusalem sagte Christus voraus, weil er es anhand der Prophetie von Daniel 9 wusste. Das heißt, das, was wir heute tun, Daniel 9 zu studieren, hat Christus vor 2000 Jahren selber getan, um seinen Lebenslauf vorausgeschattet und prophezeit zu finden. So lesen wir über Jerusalem, wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und über den Tempel sagte Christus voraus, und er konnte es voraussagen, weil auch darüber in Daniel 9 geschrieben war, und zwar in Matthäus 24, Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Er konnte dies mit solch einer Bestimmtheit sagen, was mit dem Tempel geschehen würde, weil er die Prophetie über den Tempel kannte. Und er wusste, Gottes Wort ist zuverlässig. Und wenn darin geschrieben war, der Tempel würde zerstört werden, dann würde er wirklich zerstört werden. Und jetzt kommen wir zum letzten Vers von Daniel 9 und damit zur 70. Woche, denn diese stand ja noch aus. Und es heißt hier, er wird mit vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Das heißt, in der Mitte der letzten Woche, heißt es hier, würden Schlacht- und Speisopfer abgeschafft werden. Die Mitte der letzten Woche ist im Jahre 31 nach Christus. Wir hatten zuvor in Vers 26, Daniel 9, 26 gelesen, der Gesalbte würde ausgerottet. Ich finde, es hört sich ziemlich buchstäblich an. Ein Vers weiter, den wir gerade gelesen haben, Vers 27, heißt es, Schlacht- und Speisopfer werden abgeschafft. Ich finde, dies klingt eher symbolisch, aber beide Dinge schreiben über ein und das gleiche Ereignis, nämlich über Christi Tod. Das heißt, Jesus würde, nachdem er gesalbt werden würde, 3,5 Jahre später, das heißt in der Mitte der Woche, gekreuzigt werden. Und dieser Tod war von Gott angekündigt. Und dieser Tod wäre so bedeutsam, und überhaupt Grundlage für die Errettung der Menschheit, und dass es überhaupt noch Hoffnung für uns nach dem Sündenfall gibt, dass Gott es notwendig sah, in der Prophetie dieses Ereignis vorauszusagen. Mit dem Tod Christi wurde das komplette Opferwesen bedeutungslos. Das heißt, in diesem Moment wurde wirklich Schlacht- und Speisopfer abgeschafft. Das heißt, Gottes Vokabular in der Prophetie war genau angemessen und hat es auf den Punkt gebracht. Die Opferdienste waren nämlich immer hinweisend auf Christus. So lesen wir beispielsweise in Jesaja 53. Da heißt es in den Versen 7 und in den Versen 5, damit fange ich mal an. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und in Vers 7 heißt es dann, und als er gemartert ward, litt er doch willig. Dies ist alles über Christus, über das Lamm Gottes geschrieben. Und er tat seinen Mund nicht auf. Und jetzt achtet mal auf das Vokabular. Und wie ein Lamm. Gott sah es hier für richtig, von einem Lamm zu sprechen, obwohl er Christus meinte, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Diese Prophetie hat sich erfüllt im Leben Christi. Und Gott sah es für notwendig, durch den Evangelisten des Alten Testamentes hier von einem Lamm zu sprechen. Warum? Weil dieses Lamm, weil dieser Jesus Christus all diese Opferdienste, die Jahr um Jahr, Tag um Tag zuvor in der Geschichte Israels durchgeführt wurden, um all diese Opferdienste in seinem Leben durch seinen Tod am Kreuz zu erfüllen. Auch Johannes der Täufer bei seiner Begegnung mit Christus sprach über diesen Christus. Wie hat er ihn bezeichnet? Als Gott oder als Messias? All diese Dinge wären angemessen gewesen. Aber er, als Wegbereiter von diesem Christus, fand es angemessen zu sagen, siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und genau dieses Lamm hat dann Schlacht- und Speisopfer erfüllt. Deswegen ist bei Jesu Tod der Vorhang im Tempel, wo über Jahrzehnte diese Opfer dargebracht wurden, die ja nur symbolisch für dieses große Opfer, das Gott einmal geben würde, standen, ist mit seinem Verscheiden am Kreuz dieser Vorhang zerrissen. Und zwar in Matthäus 27 lesen wir davon, und zwar nicht von unten nach oben, das könnten Menschen vielleicht imstande sein zu tun, sondern als ein göttliches Zeichen von oben nach unten, um deutlich zu machen, dass dieser Tempeldienst, all diese Opfer nun erfüllt sind und der Tempeldienst damit nicht mehr nötig ist. Was haben die Juden gemacht? Sie haben ihn einfach wieder zusammengefädelt und zusammengeflickt. Genau das hatte Gott nicht im Plan. Das heißt, das Ende der letzten Woche bringt uns an das Ende der 70 Wochen Zeitabschnitt. Und das wäre dann im Jahre 34 nach Christus. Im Jahre 34 nach Christus, was geschah da? Wurden nun auch nachdem Christus schon verfolgt und sogar sein Leben geben musste, wurden nun auch die Jünger verfolgt und mussten ebenfalls ihr Leben geben. Und der Erste, der sein Leben gab, war Stephanus, der im Jahre 34 nach Christus gesteinigt wurde. Nicht von den Heiden, so wie auch Christus von den Juden umgebracht wurde. Und nun endete nach der Prophetie von Daniel 9 Gottes Bund mit den Juden. Und das haben wir in Vers 24 gelesen. Damit, nachdem selbst Christus gekreuzigt und jetzt selbst die Jünger umgebracht wurden, endete der Bund Gottes mit seinem Volk. Weiterhin kann jeder Mensch errettet sein, bis in unsere heutige Zeit, Gott sei Dank dafür. Aber die Zeit, dass die Juden das auserwählte, das bevorrechtigte Volk wären, das begünstigte Volk, dem sich Gott ganz besonders offenbaren würde, wäre damit zu Ende. Und nun ging es auf die Christen über, auf das geistliche Israel. Das heißt, die 70 Wochen, beziehungsweise die 70. Woche, war damit die letzte Woche des Bundes. Und mit dem Tod von Stephanus endete damit dieser Zeitabschnitt der 70 Wochen. Und nun der Punkt. Warum haben wir überhaupt Daniel 9? Warum haben wir Daniel 9 so genau studiert? Die 70 Wochen, das war ja die Existenzgrundlage überhaupt für Daniel 9. Die 70 Wochen, hatten wir gesagt, sind ja nur Teil der 2300 Tage. Das heißt, die 70 Wochen würden neue Details liefern, aber sie würden auch den Anfangspunkt für die 2300 Tage geben, weil dieser Anfangspunkt stand noch aus. Ohne Anfangspunkt könnten wir nicht ausrechnen, wann die 2300 Tage enden, wann das Gericht über uns, über Gottes Volk überhaupt ergeht. Und die Frage ist jetzt, von welchem Abschnitt der 2300 Tage müssten wir die 70 Wochen abschneiden, Shatak? Müssten wir vielleicht die 70 Wochen vom Ende der 2300 Tage abschneiden? Das heißt, wir hätten ein Laib Brot und würden ganz von der äußersten Kante eine Scheibe Brot rechts abschneiden. Das würde möglich sein. Das Problem ist aber, dass dann der Beginn der 2300 Jahre im Jahre 2267 vor Christus liegen würde. Wir hatten aber gesagt, dass Daniel 2 den Rahmen bietet. Und alle anderen Kapitel müssten sich in diesen Rahmen einfügen. Aber in Daniel 2 war Nebukadnezars Traum der Beginn des Zeitrahmens der prophetischen Abfolge. Dieser Traum war vermutlich in etwa 603 vor Christus. Das heißt, wir würden uns jetzt dann, wenn wir so rechnen würden, ganz woanders befinden und viel weiter vor Babylon beginnen und uns damit außerhalb des Rahmens befinden. Aber Babylon sollte ja den Startpunkt darstellen. Zudem hat der Gabriel gesagt, dass das Gesicht der 2300 Tage auf die Zeit des Endes geht. Und gerade das hatte dazu geführt, dass Daniel erschöpft war und nicht mehr hören konnte. Und Gabriel hat dies sogar dreimal gesagt, dass das auf fernliegende Zeit, auf fernliegende Tage geht. Aber 34 nach Christus, was ja dann das Ende der 2300 Tage wäre, befindet sich nicht am Ende der Zeit. Also das kann nicht sein, das passt nicht. Denken wir auch an Daniel 7. Die Abfolge in Daniel 7 war, zuerst wurde das Papsttum erwähnt vor dem Gericht, dann das Gericht, also die Reinigung des Heiligtums, und danach folgte die Wiederkunft. Das heißt, da war das Gericht, die Reinigung des Heiligtums zwischen dem Ende des Papsttums und dem Ende der Welt, also Gottes Reich, lokalisiert. Das würde auch nicht passen, wenn wir so abschneiden würden. Wir könnten die 70 Wochen aber auch von irgendwo von der Mitte oder irgendwo außerhalb eines Anfangs- und Endpunktes abschneiden. Wir könnten ja ein Laib Brot nehmen und in der Mitte des Laibes Brotes eine Scheibe herausnehmen. Das würde gehen. Aber das Problem wäre, dann wäre Daniel 9 nutzlos. Daniel 9 sollte doch einen Anfangspunkt liefern für die 2300 Tage. Und Gabriel, wenn irgendwo die 70 Wochen abgeschnitten wären von dem großen Zeitabschnitt, dann hätte Daniel seinen Auftrag nicht erfüllt, ihm Verständnis hinsichtlich dieses Zeitabschnittes zu geben. Dann wäre Gabriel letztlich ein Lügner, weil er beteuert, gekommen zu sein, um ihm zum Verständnis zu verhelfen, aber letztlich verhalf er ihm gar nicht zum Verständnis und Daniel wäre nach Daniel 9 genauso schlau wie vorher. Wir könnten aber auch die 70 Wochen vom Beginn der 2300 Tage abschneiden. Das heißt, wenn wir unser Laib Brot hätten, dann würden wir von der linken Hälfte, von der linken Seite, von der linken Kante des Brotes eine Scheibe abschneiden. Das würde bedeuten, dass die 70 Wochen dann den gleichen Anfangspunkt wie die 2300 Tage hätten. Das heißt, für beide Zeitabschnitte wäre dann das Jahr 457 vor Christus das Startsignal. Damit würden dann die 70 Wochen im Jahre 34 nach Christus und die 2300 Tage, was ja 2300 Jahre sind, im Jahre 1844 enden. Und 1844 würde letztlich passen, in all die Informationen, die wir bisher bekommen haben. 1844 wäre nach dem Ende des kleinen Horns, also nach 1798. Und dieser Zeitpunkt würde auch in der Endzeit liegen. Genau das hatte ja Gabriel Daniel gesagt. Und danach würde dann die Reinigung des Heiligtums im Jahre 1844 stattfinden. Und war es nicht so, dass genau das von Miller gepredigt wurde und von den Milleriten verkündigt wurde? Und war es nicht so, dass die Milleriten letztlich sogar, nachdem sie dieses Jahr erkannt haben, dass 1844 das Gericht, nämlich die Reinigung des Heiligtums, erfolgen würde, waren sie es dann nicht auch, die über Samuel Snow sogar den genauen Tag, nämlich den 22. Oktober, entdeckt haben? Das heißt, Samuel Snow hat verstanden, dass die Reinigung des Heiligtums gleichbedeutend wäre mit dem Versöhnungstag, weil er die Reinigung am Versöhnungstag erfolgte. Und das war in Israel ein Tag des Gerichts. Und das würde doch genau passen. Das heißt, nach Samuel Snow würde der Versöhnungstag 1844 auf den 22. Oktober fallen, denn nach jüdischem Kalender fiel es in diesem Jahr auf diesen Tag. Und damit würde an diesem Tag die Reinigung, die gleichbedeutend wäre mit dem Gericht, stattfinden. Mit anderen Worten, Miller hat das Jahr gepredigt. erst 1843, korrigierte dann den Jahr Null Fehler und sagte 1844. Und Samuel Snow predigte daraufhin den 22. Oktober. Ihr Lieben, keiner von den beiden war oder wurde Siebenten-Tags-Adventist. Das ist keine Siebenten-Tags-adventistische Lehre. Das ist alles auf der Schrift begründet. Und in dieser Weise macht das prophetische Buch Daniel und auch die Offenbarung Sinn und ergibt ein komplett neues Bild, wo wir auf einmal sehen, wohin diese Welt steuert, was geschehen ist, was geschieht und was bald geschehen wird. Diese beiden waren keine Siebenten-Tags-Adventisten. Das heißt, am 22. Oktober, da war auf dieser Erde eine große Enttäuschung, durch die die Milleriten und auch sämtliche anderen Bewegungen, es war ja keine Adventbewegung, die auf Neuengland, auf die Milleriten begrenzt war, eine große Enttäuschung, die durchging. Auf Erden waren die Menschen enttäuscht, aber am Himmel war große Freude, denn die längste Prophetie der Bibel hatte sich erfüllt und die Menschen haben sogar Anteil daran genommen und haben es gemerkt, dass da was vor sich ging. Die Prophetie hat sich erfüllt trotz des Irrtums der Menschen. Und letztlich ist es so, Gott musste ein wenig Aufsehen erzeugen und Gott hat deswegen den Fehler zugelassen, dass sie mit der Reinigung des Heiligtums die Reinigung der Erde bei Christi Wiederkunft verbunden haben, obwohl in Wirklichkeit ja das Heiligtum im Himmel gereinigt wurde. Aber nur dadurch war so viel Aufsehen auf der Erde, dass wirklich die Menschen daran ihren Anteil hatten. Hätten sie verkündigt, an dem Tag geht Christus in eine andere Abteilung, hätte es vermutlich niemanden interessiert. Und deswegen hat Gott es zugelassen. Das heißt, am 22. Oktober waren die Menschen unwissend über das Ereignis. Aber einen Tag später waren die Menschen bereits wissend, was einen Tag vorher geschehen war. So war es Hiram Edson, dem der Himmel aufgetan erschien. Und er sah an diesem Tag, als er durch das Maisfeld gegangen ist, dass Christus im himmlischen Heiligtum im Himmel gedient hat und dass er an diesem Tag ins Allerheiligste eingetreten ist. Und wir fragen uns, woher kommt jetzt auf einmal das Heiligtum im Himmel? Und vor allem, was macht Christus in diesem Heiligtum im Himmel? Bedenken wir, das erste Heiligtum war die Stiftshütte in der Wüste. Und es war das erste Heiligtum auf Erden. Und diese Stiftshütte war ein Abbild des himmlischen Heiligtums. Denn Mose auf dem Berg Sinai hat das Original im Himmel gesehen. Wir können es nachlesen im 2. Mose 25. Und daraufhin sollten die Israeliten nach diesem Vorbild ein irdisches Heiligtum, das heißt die Stiftshütte, bauen. Das können wir auch im 2. Mose 25 lesen. Und damit war die Stiftshütte in der Wüste nach dem Vorbild des Himmels. Nach dieser Stiftshütte kam der Salomonische Tempel, Jahrhunderte später. Und der stand in Jerusalem und war ebenfalls nach dem Vorbild im Himmel gebaut. Nach dem Salomonischen Tempel, weil dieser ja durch die Babylonier zerstört wurde, wurde der Tempel wieder neu aufgebaut. Wir hatten von dem Befehl vorhin gelesen zum Aufbau des Tempels. Und das war dann der Herodianische Tempel, der auch wieder in Jerusalem stand und auch nach dem Vorbild im Himmel gebaut und konstruiert war. Der Salomonische Tempel wurde 586 zerstört durch die Babylonier. Der Herodianische Tempel wurde dann durch die Judäer, als sie aus dem Exil zurückgekommen sind, neu aufgebaut, wurde dann in der Zeit des Herodes des Großen um 31 vor Christus erweitert und dann 70 nach Christus durch die Römer zerstört. Von dieser Tempelzerstörung hatte Christus ja in Matthäus 24 geweissagt. Das heißt, 1844 gab es keinen Tempel auf Erden mehr, weil der letzte irdische Tempel im Jahre 70 nach Christus zerstört wurde. Das heißt, wenn es in Daniel 8, Vers 14 heißt, dass nach 2300 Jahren das Heiligtum gereinigt werden würde, könnte damit nur das himmlische Heiligtum gemeint sein, weil nur das war noch existent. Und in diesem Heiligtum wäre Christus der Hohepriester. Und so lesen wir in Hebräer. Und wie sollen wir sonst den Hebräerbrief verstehen, wenn wir nicht an die Existenz eines himmlischen Heiligtums glauben? Da heißt es, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen Hohepriester, der da sitzt zu Rechten des Thrones der Majestät. Wo? Im Himmel. Und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Das heißt, die Stiftshütte war nur eine Kopie auf Erden von dem Original im Himmel. Und in diesem Original war Christus der echte Hohepriester, der am himmlischen Original seinen Dienst verrichtete. Christus, heißt es weiter, ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Es heißt hier, Christus ist eingegangen in das Heiligtum, und zwar das Heiligtum im Himmel. Der tägliche Dienst wurde im Heiligen verrichtet. Und im Antitypus, in der Erfüllung, hat er sich erfüllt vom Jahre 31 nach Christus bis ins Jahr 1844. 31 nach Christus ist Christus nach seiner Himmelfahrt in das Heilige eingegangen und hat dort diesen täglichen Dienst verrichtet. Das heißt, die Vergebung der Sünden bewirkt. Und hier der Punkt. Der jährliche Dienst fand im Allerheiligsten statt. Und dieser findet seit 1844, wo Christus vom Heiligen ins Allerheiligste gegangen ist, bis zum Ende der Gnadenzeit statt. Und Christus ist ins Allerheiligste gegangen mit seiner zweiten Himmelfahrt. Die erste Himmelfahrt war vertikal, die zweite war horizontal, von einer Abteilung in die nächste. Wir können dies auch in Daniel 7, Vers 9 und 10, das ist nämlich dieses Ereignis beschrieben, wie er ins Allerheiligste ging, nachlesen. Und dort bewirkt Christus weiterhin die Vergebung der Sünden. Weiterhin können wir Gott um Sündenvergebung bitten, aber er bewirkt auch die Tilgung der Sünden. Und das ist die Reinigung des Heiligtums. Christus aber ist gekommen als ein Hohepriester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Das heißt, im Allerheiligsten fand das Gericht statt. Im Typus am Yom Kippur ging der Hohepriester ins Allerheiligste, weil nur dort das Gericht möglich war. Im Antitypus im Jahre 1844 ging Christus als wahrer Hohepriester ins Allerheiligste, weil nur dort das Gericht möglich war. Und genau von diesem Gericht spricht Daniel. Typus und Antitypus würden im Yom Kippur ihre Erfüllung finden. Und zwar, an diesem Tag wurde das Gericht über Gottes Volk stattfinden. Und dieses Gericht müsste zuvor stattfinden, damit, wenn dann Christus wiederkommt und er nach Offenbarung 22, Vers 12, dann seinen Lohn mit sich bringt, klar wäre, ja, welcher Lohn für jeden bereitet wäre. Das heißt, die Abfolge ist diese. Zuerst das Gericht, das ist die Reinigung, siehe Daniel 8, und dann die Wiederkunft. Das ist der Fels, siehe unter anderem Daniel 2. Und ihr Lieben, ohne Gericht kann es keine Wiederkunft geben. Das heißt, ohne 1844 kann es keinen zweiten Advent geben. Im Typus fiel der Yom Kippur auf das Ende des jüdischen Jahres. Im Antitypus fällt der 22. Oktober 1844 auf das Ende der Zeit. Und weitere Propheten haben ebenfalls genau über dieses Gericht was seit 1844 tagt, gesprochen. Denn, heißt es hier, er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Paulus spricht davon, dass das Gericht an einem bestimmten Tag stattfand. Und genau so war es. Wir haben es jetzt erkannt durch das Studium. Paulus war kein Siebenten-Tags-Adventist. Denn die Zeit, heißt es in Petrus, ist da, dass das Gericht anfängt, wo? An dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Petrus sagt, dass das Gericht mit den Gläubigen beginnt. Petrus war kein Siebenten-Tags-Adventist. Als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix. Paulus spricht zu seiner Zeit in Apostelgeschichte 24 vom zukünftigen Gericht. Apostelgeschichte 24 war lange Zeit nach Christi Himmelfahrt. Das heißt, so wie es die Theologen heute, wie es viele Theologen glauben, dass Christus mit seiner Himmelfahrt direkt ins Allerheiligste gegangen ist, das kann nicht hinhauen. Das heißt, der Gerichtsbeginn wäre nicht mit der Himmelfahrt, sondern wäre erst später, denn nach Paulus Worten wäre es zukünftig. An dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Das heißt, Jesus wäre Richter. Er ist Hohepriester, geht zum Ort des Gerichts, Allerheiligste, und er ist auch nach Römer derjenige, der Richter ist. Der 22. Oktober 1844, an dem Tag ging der Richter zum Ort des Gerichts. Ihr Lieben, wie viele Zitate von Ellen White haben wir bisher gebraucht? 0,0%. All diese Dinge sind biblische Lehre und wir bräuchten dafür Ellen White nicht. Ellen White bestätigt dies noch und gibt uns mehr Details. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das heißt, Daniel weissagt über das Gericht. Johannes tut genau das Gleiche, weil er prophezeit ja auch und weissagt über das Gericht. Daniel nennt den Zeitpunkt für das Gericht und sagt uns, dass es dafür einen festen Tag gibt. Johannes nennt ebenfalls, dass dieses Gericht einen festen Zeitpunkt hat und sagt, dass es sogar eine Stunde hat. Denn zu einer bestimmten Stunde wird Christus an diesem Tag ins Allerheiligste gegangen sein. Das heißt, es geht Hand in Hand. Miller entdeckte die Weissagung aus Daniel 8, Vers 14 und verkündigte das Gericht. Miller erfüllte damit die Weissagung aus Offenbarung 14, Vers 6 mit der ersten Engelsbotschaft, dass das Gericht stattfinden würde. Und das hat William Miller getan. Was für eine erstaunliche Prophetiestunde.